NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Die Internationale Grüne Woche in Berlin wurde am Donnerstagabend feierlich eröffnet. Ein großer Teil der Aussteller der Messe zu Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau präsentiert den Besuchern in diesem Jahr auch neue ökologisch erzeugte Produkte. Denn die liegen mehr denn je im Trend. Bio boomt, gerade in der Ernährung. Besonders was Fleisch betrifft. Aus tierschützerischen, ökologischen und auch Geschmacksgründen. Aber schmeckt Biofleisch wirklich immer besser? Und wenn ja, warum? Wissenschaftler haben das untersucht. Darüber werden wir berichten. Und in unserem Schwerpunkt geht es heute um das menschliche Gedächtnis. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Die Internationale Grüne Woche findet jetzt schon zum 82. Mal statt. Auch in diesem Jahr werden dort wieder die Neuigkeiten aus der Welt der Nahrungsmittel gezeigt. Und tatsächlich, die Produkte aus ökologischer Erzeugung werden bei den Besuchern, aber auch bei den Ausstellern immer beliebter. In der sogenannten Biohalle der Grünen Woche werden verschiedene tierfreundlich und ökologisch erzeugte Lebensmittel präsentiert und die Aussteller lassen die Besucher auch davon kosten. Tatsächlich sind viele Menschen davon überzeugt, dass Bioprodukte einfach besser schmecken. Aber ist das wirklich so? Zum Beispiel beim Fleisch? Und wenn ja, warum? Wissenschaftler haben das untersucht. Lutz Reit mit Einzelheiten.
Rosige Leiber drängeln sich dicht an dicht, die Ohren schlackern im Takt der Kaubewegungen. 50 Mastschweine haben sich an den meterlangen Futterrinnen versammelt und verschlingen, was die Tröge hergeben. Das genüssliche Schmatzen durchdringt den Schweinestall auf Haus Düsse, dem Versuchshof der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe. Der Agrarwissenschaftler Albert Sundrum schaut den Tieren beim Fressen zu. Dank einer ökologisch orientierten Fütterung sollen diese Schweine ein bisschen mehr Fett liefern, ohne insgesamt fetter zu werden. Dies sei kein Widerspruch.
Wichtig ist zu unterscheiden zwischen dem Fett im Gesamtkörper des Schweines und dem Fett im Muskel selbst. Bisher war der Trend sehr stark, dass man möglichst wenig Fett um den Muskel herum haben wollte. Und darauf hat sich auch die Erzeugung sehr stark gerichtet. Und es ist auch gelungen, den Fettanteil insgesamt im Schlachtkörper sehr stark zu reduzieren. Man hat aber gleichzeitig mit dieser Entwicklung auch den Fettgehalt im Muskel selbst reduziert.
Und damit auch die Qualität des Schweinefleisches gemindert. Denn wer saftiges, zartes Fleisch haben möchte, der braucht kleine Fettdepots im Fleisch, deren Anteil über 2% liegen darf, sagt der Wissenschaftler.
Der Unterschied zwischen 1,5 oder 2,5% ist eigentlich entscheidend für den Geschmack. Wobei hinsichtlich der diätetischen Wirkung oder hinsichtlich der Kalorien dieser 1 oder 2% Fettgehalt völlig zu vernachlässigen und eigentlich keine Rolle spielt. Aber entscheidend ist für den Geschmack. Und da hat sich der Verbraucher durch seine Fixierung auf wenig Fett eigentlich selbst um diesen Geschmack gebracht.
Das Fett im und nicht am Kotelett ist also wichtig für den Geschmack, bekräftigt der Professor für Tierernährung und Tiergesundheit am Fachbereich Ökologische Landwirtschaft der Universität Kassel in Witzenhausen. Aber ob konventionell produziert oder Biofleisch, ohne Fett kein Geschmack, sagt auch Dirk Dannenberger vom Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummersdorf bei Rostock. Auf die Marmorierung kommt es an und dies nicht nur bei Schweinen. Der Chemiker schaut sich jetzt im Labor ein Stück Rindfleisch genauer an. Dunkelrot liegt es in einer Plastikschale. Ein Roastbeef mit starkem Fettrand und dem begehrten intramuskulären Fett. Ein fein verzweigtes Netz mit hellen Adern, die das rote Fleisch durchziehen.
Und je feiner verzweigter das ist, umso weniger sieht natürlich das auch der Verbraucher. Der Verbraucher möchte immer kein Fett sehen, das ist ja klar. Aber er möchte natürlich gutes und schmackhaftes Fleisch haben. Und je feiner das ist, und je weit verzweigter das ist, umso höher ist natürlich auch insgesamt denn der Gesamtfettgehalt oder der intramuskuläre Fettgehalt, also der im Muskel drin ist. Und je höher der Fettgehalt an sich ist, umso höher sind natürlich auch die Anteile der Geschmacksstoffe, die letztlich das Fleisch ausmachen. Ob nun grillt oder ob man es dünstet als Braten, je nachdem, ist egal. Es ist natürlich für beide Sachen wichtig, je nachdem, was man eigentlich präferiert als Endprodukt nachher.
Das intramuskuläre Fett ist das eine und das andere ist die Reife des Tieres. Fleischforscher Ralf Pfuhl vom Leibniz-Institut in Dummersdorf bemängelt, dass viele Nutztiere im Grunde zu früh geschlachtet werden und dadurch das Fleisch gar nicht den optimalen Genusswert erreichen kann.
Um also wirklich einen guten Genusswert des reinen Fleisches zu haben, ist es natürlich schön, ein ausgereiftes Tier zu haben. Das bedeutet eben kein wirkliches Jungtier, sondern eben ein Tier, was eben seine körperliche Entwicklung abgeschlossen hat. Das wird teilweise auch mit heutigen Mastschweinen zum Beispiel nicht wirklich erreicht. Ein Mastschwein wird 3 Monate gemästet. Das Tier ist dann vielleicht insgesamt 6 Monate alt, wobei es für seine vollständige körperliche Ausreifung sicherlich ein bisschen länger bräuchte.
Gutding will Weile haben, auch im Schweinestall auf Haus Düsse in Westfalen. Wie das Fleisch am Ende schmeckt, kann natürlich auch mit dem zu tun haben, was genau die Tiere zu fressen bekommen. Albert Sundrum testet, die Schweine nach ökologischen Vorgaben zu mästen, vor allem mit Lupinen, besonders eiweißreichen Futterpflanzen.
Abweichen von dem, was sonst üblich ist, wo man eher versucht, möglichst viel auch an Aminosäuren anzubieten, um möglichst hohe Wachstumsleistungen zu erzeugen, haben wir hier aufgrund der ökologischen Rahmenbedingungen auf diese Maximierung verzichtet und bewusst uns auf das beschränkt, was der landwirtschaftliche Betrieb selbst zur Verfügung hat. Und diese Begrenzung auf die wirtschaftseigenen Futtermittel hat uns dann gezeigt, je mehr Fleischfülle, desto größer die Gefahr, dass es weniger schmackhaft ist. Je kleiner auch das Kotelett letztendlich ist, desto größer ist die Möglichkeit, hier auch mehr geschmacklich wirksam zu werden.
Weniger kann also mehr sein, wenn man es richtig macht. Um kleine Fettpolster als Aromabomben in die Koteletts zu packen, brauchen die Tiere in der Mast 10 bis 15 Tage länger. Zudem ist das Futter bei dieser ökologisch orientierten Fütterung mit Lupinen teurer. Das müsste sich dann zwangsläufig auch auf den Preis für Fleisch und Wurst auswirken. Qualität gibt es eben nicht umsonst.
Spannend wäre auch, wie gut dann das Fleisch mit dem geplanten staatlichen Tierwohlsiegel schmecken wird. Die Tiere, deren Fleisch damit ausgezeichnet wird, sollen mehr Platz haben als in der bisherigen konventionellen Haltung, besseres Futter bekommen und sogar Spielmaterial, um sich zu beschäftigen. Wer weiß, wie sich das auf die Qualität des Fleisches auswirken wird.
Let me call you river, let me call you sea. I swim in the ocean, let me call you to me. I'm holding up the cup for every drop you brew. The waters of April when it flowing to you. I want to have a name for every piece of you, so that I can endeavor to call out loud into the night when the shy sky lets the full moon rise. The night when I look up and I can call you just mine.
Die Musik, die Sie hören, ist von Veronika Horcher und Barland Gemand. Die CD heißt Tell Her. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, dem menschlichen Gedächtnis. Solange es intakt ist, ist es manchmal wie ein Geschenk. Die Erinnerungen an den eigenen ersten Kuss oder auch die an wunderschöne Urlaubsreisen, sie können in vielen Fällen richtig glücklich machen. Aber andere Erinnerungen leider auch nicht. Wer sich an den Tod von geliebten Menschen oder andere schlimme Ereignisse in der Welt erinnert, würde sich vielleicht manchmal wünschen, das Gedächtnis hätte diese Inhalte einfach gelöscht. Aber das geht natürlich nicht. Oder doch? Lässt sich unser Gedächtnis gezielt manipulieren, also mit mehr schönen und dafür weniger schlechten Erinnerungen füllen? Eine Frage, der Wissenschaftler nachgegangen sind. Hartmut Grave mit Ergebnissen.
Töne, Bilder, Worte, ein Geruch, vielleicht eine flüchtige Berührung. Sinneseindrücke und Gefühle bilden unser Erleben und manches davon wird zu einer Erinnerung. Wie unser Gehirn eine Erinnerung speichert, ist schwer in Worte zu fassen und in der Gehirnforschung bislang auch nur zum Teil entschlüsselt. Was bereits geklärt wurde, ist, dass eine Erinnerung aus vielfältigen Veränderungen in unseren Gehirnzellen und Anpassungen im Zusammenspiel dieser Neuronen besteht.
Man hat lange gedacht, dass Erinnerungen, die einmal fest gespeichert, also fest konsolidiert sind, so in dieser Form bestehen bleiben, also stabil bleiben über lange Zeiträume. Und wir wissen aber heute, dass jede Erinnerung, wenn sie wieder abgerufen wird, erneut so einen Stabilisierungsprozess durchlaufen muss.
Die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Susanne Diekelmann arbeitet am Institut für medizinische Psychologie der Universität Tübingen. Das Team untersucht, welche Rolle der Schlaf in der Stabilisierung und der Veränderung von Erinnerungen spielt.
Wenn wir schlafen, ist unsere Wahrnehmung gedämpft, sagt die Forscherin. Das Gehirn sei darum weitgehend ungestört.
Möglicherweise ist das auch der Grund dafür, weshalb wir im Schlaf unser Bewusstsein verlieren, weil wir dadurch eben keine neuen Eindrücke aufnehmen können, nichts Neues lernen können, wodurch die alte Information, die zuvor gelernte Information ohne irgendwelche Störungen abgespeichert werden kann.
Genauso wie wir uns am Tag an etwas erinnern, ruft das Gehirn auch im Tiefschlaf erlebte Zustände erneut ab. Unterschiedliche Hirnregionen, die bei verschiedenen Erlebnissen aktiv waren, werden beim Erinnern wieder angestoßen.
Diese ganzen einzelnen Aspekte der Erinnerungen müssen im Gehirn wieder hergestellt werden. So im Prinzip in ähnlicher Weise, als würden wir die Erfahrung nochmal erleben.
Und daraufhin wird diese Erfahrung erneut als Erinnerung abgespeichert. Genau dann ist sie formbar, sogar gezielt formbar, sagt Roland Benoit.
Wenn wir uns also an ein Ereignis erinnern und die relevanten Gedächtnisspuren in einen aktiven Zustand versetzt worden sind diese Gedächtnisspuren in einem Zustand, in dem sie veränderbar sind. Wenn wir also etwa zum Beispiel während des Erinnerungs einen neuen Gedanken haben, kann dieser Gedanke dann Teil der alten Gedächtnisspur werden.
Die Erinnerung kann aktiv verändert werden. Andere Aspekte der Erinnerung wiederum können in dieser Phase verloren gehen, haben Roland Benoit und seine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften herausgefunden. Die Wissenschaftler in Leipzig konnten mit Experimenten sogar zeigen, dass das Vergessen nicht nur unabsichtlich passieren muss. Wir können das, woran wir uns erinnern und auch das, was wir vergessen, aktiv mitbestimmen. Was ein großer Vorteil ist, sagt der Wissenschaftler.
Stellen Sie sich vor, quasi Sie sitzen in einem Auto und fahren auf eine unerwünschte Erinnerung zu. Sie wissen also, wenn Sie jetzt nichts tun, dann werden Sie auf diese Erinnerung treffen.
Bleiben wir bei dem Bild einer Autofahrt in Richtung einer schlechten Erinnerung. Wir können eingreifen auf zwei verschiedene Arten. Entweder, so sagen die Forscher, treten wir auf eine mentale Bremse und unterdrücken die Erinnerung damit absichtlich, oder wir greifen ins Lenkrad und biegen ab. Wir verbiegen also den Erinnerungsprozess, lenken ihn in eine neue Richtung, bringen Gedanken vielleicht mit einem schönen Erlebnis in Verbindung.
Beide dieser Methoden scheinen tatsächlich zum Vergessen führen zu können.
Die Gedächtnisforscher und Psychologen geben dabei Hilfestellung. Sie sagen zum Beispiel, wenn Sie an die letzte Party denken und Ihnen wieder dieser peinliche Moment in den Sinn kommt, verdrängen Sie ihn sofort und bewusst. Wenn man das oft genug macht, also die Erinnerung immer wieder aufruft und sich jedes Mal entscheidet, einen Teil so gut es geht wegzulassen, dann verblasst dieser Teil mit der Zeit und kommt allmählich gar nicht mehr in den Sinn.
Und wir glauben, dass der Nutzen halt dieses Mechanismus tatsächlich ist, dass wir quasi die Kontrolle über unsere Gedächtnisinhalte bewahren.
Das geht aber auch anders, sagt Susanne Diekelmann. Das Verändern von Erinnerungen kann auch im Schlaf geschehen. Gemeinsam mit ihren Kollegen untersucht die Forscherin, wie auch Gerüche und Töne bei Versuchspersonen im Schlaf regelrecht neue Erkenntnisse provozieren können und mit unbewusst vorhandenen Eindrücken aus tatsächlichen Erlebnissen vermischt werden.
Also das heißt, die Probanden haben neues, bewusstes Wissen erlangt mithilfe dieser Gerüche, die wir nachts präsentiert haben.
Unsere Erinnerungen sind veränderbar, flüchtig, ungenau, aber ermöglichen darum auch erst das Lernen, sagen die Forscher, tagsüber wie auch beim unbewussten Erinnern im Tiefschlaf.
Das klingt jetzt vielleicht erstmal so, als wäre unser Gedächtnis ein fehlerhaftes System in Wirklichkeit, aber ist das eigentlich ein sehr adaptiver Prozess, der uns erlaubt, unser Wissen auf den neuesten Stand zu bringen?
Die Forscher hoffen, durch die neuen Erkenntnisse über die Erinnerungsprozesse traumatisierten Menschen nach furchtbaren Erlebnissen besser helfen zu können. Allerdings mit Vorsicht, sagt der Forscher Benoit.
Ganz im Gegenteil, sind natürlich auch negative Erlebnisse natürlich wichtig. Und oft ist es wichtig, halt natürlich die durchzuarbeiten und sie als Bestandteil unseres Selbst anzunehmen.
Denn wenn wir vorausplanen wollen, verknüpft unser Gehirn automatisch Erinnerungen und simuliert damit unzählige Möglichkeiten. Das Gedächtnis ist also nicht dazu da, in die Vergangenheit abzutauchen oder nur abgespeicherte Fakten abzurufen.
Sondern vielmehr ist der Nutzen des Gedächtnissystems, dass wir uns auf die Zukunft vorbereiten können.
Das formbare menschliche Gedächtnis. Hartmut Grawe über wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wie sich unangenehme Erinnerungen löschen und andere einspeisen lassen. Unser Gedächtnis besteht nicht nur aus schönen oder schrecklichen Erinnerungen an die Ereignisse in der Vergangenheit. Wir können uns auch an Zahlen oder Geräusche erinnern. Auch an Gerüche, wenn wir sie nach langer Zeit einmal wieder vor der Nase haben. Manche Erinnerungen haben wir in Form von Gedanken, andere sind körperlicher Natur. Zum Beispiel die an Reize, die Spuren in unserem Nervensystem hinterlassen haben. Handelt es sich dabei um Schmerzen, kann sich auch ein sogenanntes Schmerzgedächtnis bei den Betroffenen entwickeln. Die Nervenbahnen, die den Schmerzimpuls durch den Körper zum Gehirn geleitet haben, wurden so intensiv oder lange gereizt, dass sich dadurch so etwas wie ein Trainingseffekt ergeben hat. Es reicht schließlich schon eine ganz kleine Reizung dieser Nerven, um sie zu veranlassen, die Information Schmerz ans Gehirn abzusenden. Ich habe mit Gerhard Müller-Schwefe, dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, darüber gesprochen. Wie wir eben gehört haben, wird in der Wissenschaft bereits untersucht, inwieweit sich Erinnerungen aus dem normalen Gedächtnis löschen lassen. Wie ist das bei dem Schmerzgedächtnis?
Es gibt vielfältige Versuche, das zu bewirken. Leider funktioniert das nicht. Und es ist auch verständlich, wenn man versteht, dass das eine Kodierung von Molekülen ist, dass also tatsächlich der molekulare Bausatz von Nervenzellen sich verändert und das dann schließlich ein Gedächtnis ist. Und deshalb sind die Strategien, wenn wir es schon nicht auslöschen können, dann doch wenigstens die Information zu überschreiben.
Wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie kann man das überschreiben?
Diese Schmerzkontrollbahnen, diese Steuerung, die von unserem Gehirn in das Rückenmark absteigt und steuert, was überhaupt durchgelassen wird, die ist wirklich an- und abschaltbar. Und das hat was mit unserem psychischen Wohlbefinden zu tun, mit unserem sozialen Eingebundensein. Und weil Schmerz so kodiert wird, dass er als unangenehm oder auch der gleiche Reiz als belanglos wahrgenommen werden kann, sind die Strategien, diese unangenehme Erfahrung so zu überschreiben, dass sie nicht mehr dieses emotional Negative auslöst.
Gibt es nicht eine pharmakologische Methode, also Medikamente, mit denen sich das Schmerzgedächtnis wieder löschen lassen würde?
Wirklich löschen lässt sich das Schmerzgedächtnis nur durch einen Plattencrash. Einen Plattencrash in unserem Gehirn, das ist ein Schlaganfall. Das erleben wir manchmal, dass Patienten, die quälende Schmerzen haben nach einem Schlaganfall, diese chronischen Schmerzen nicht mehr haben. Dieser Reset des Gehirns, der dann stattfindet, ist keine therapeutische Option, die wir nutzen können. Aber die medikamentöse Therapie kann das Gedächtnis nicht löschen. Aber sie kann die Aktivität deutlich reduzieren und sie kann vor allem, wenn es frühzeitig einsetzt als Therapie, verhindern, dass es zu diesen Gedächtnisprozessen überhaupt kommt.
Das sind dann aber Schmerzmittel?
Das sind manchmal Schmerzmittel, manchmal Substanzen, die Zellmembranen stabiler machen, die also Medikamente sind, die eher gegen Epilepsie entworfen worden sind oder die entworfen worden sind, um Zellmembranen stabil zu machen, Kaliumionenkanäle zum Beispiel beeinflussen. Also nicht unbedingt die klassischen Schmerzmittel, die Entzündungshemmer wie Aspirin, genau andere Substanzen, die das können.
Gibt es Fälle, in denen so ein Schmerzgedächtnis auch von selbst wieder vergangen ist?
Das gibt es ja, zumindest Fälle, in denen dieses Gedächtnis nicht immer im Vordergrund steht. Aber es ist häufig so, dass man wirklich kognitive Schmerzkontrolle machen muss. Das heißt, da müssen wir dem Gehirn beibringen, das richtig einzuordnen und auszuschalten.
Wie macht man das?
Wir machen das mit sogenannten Fakir-Techniken. Fakir-Techniken heißt, der Fakir spürt zwar noch, dass die Nägel da sind, die sind auch noch spitz, aber sie tun ihm nicht mehr weh. Also das sind Verfahren, bei denen wir diese körpereigene Schmerzkontrolle so stark aktivieren, dass der Schmerz nicht mehr relevant ist. Man kann dabei mit Bildern arbeiten zum Beispiel. Man kann sich den Schmerz vorstellen als ein Bild mit entsprechenden Farben und Vorgängen. Und dann kann man lernen, sich vorzustellen, dieses Bild ganz klein zu zoomen. Ganz klein in die Ecke des Bildschirms zu zoomen. Es ist ganz klein, es ist noch da, aber nicht mehr bedeutungsvoll. Und wir können zeigen, dass mit diesen Techniken im Gehirn die Areale aktiv werden, die auch auf Morphin ansprechen, wenn wir Morphin von außen geben. Das heißt, diese Morphinrezeptoren werden durch körpereigene Opiate bedient, sie werden aktiviert und kontrollieren Schmerzen.
Was würden Sie den Hörern denn raten? Können wir selbst sozusagen präventiv aktiv werden und verhindern, dass so etwas wie ein Schmerzgedächtnis überhaupt erst entsteht?
Ja, also mein Ratschlag ist, glauben Sie sich selber mehr als allen Ärzten, Ihre Wahrnehmung ist die richtige.
Sie sind ein Arzt.
Ja, trotzdem muss ich das sagen, das ist meine Lebenserfahrung mit den vielen Patienten, die sich selber nicht geglaubt haben. Also Ihre Wahrnehmung ist einfach die richtige. Sie sind der Einzige oder die Einzige, die spürt, was in Ihnen vorgeht. Nehmen Sie es ernst und bestehen Sie darauf, dass es ernst genommen wird, dass es effektiv behandelt wird. Das Zweite ist, lernen Sie, Ihren Schmerz zu managen. Und das bedeutet, kümmern Sie sich darum, dass das Leben schöne Aspekte hat, dass es gute Aspekte hat, dass Ihre Schmerzkontrolle funktioniert, dass Sie nicht isoliert sind, nicht einsam sind, dass Sie mit Menschen zusammenkommen, die Sie wertschätzen. Und all das ist in der Lage, Ihre körpereigene Schmerzkontrolle so zu aktivieren, dass die Gefahren, chronische Schmerzen zu erleiden, einfach viel geringer werden. Das ist sehr gut erforscht. Diese sozialen und psychischen Kontexte über die Aktivierung der Schmerzkontrolle, da gibt es umfangreiche Forschung, das ist wissenschaftlich sehr gut belegt.
Das Schmerzgedächtnis ist ja sowieso ein großes Thema in der Forschung. Was waren für Sie die spektakulärsten jüngsten Ergebnisse dazu?
Diese Veränderungsmöglichkeit durch psychische und soziale Komponenten, dass nicht einfach die Elektrophysiologie, das Durchstellen von Informationen, von Reizen in unserem Nervensystem und den molekularen Veränderungen entscheidend sind, sondern dass dieses System so stark durch soziale Komponenten, durch psychische Komponenten beeinflussbar ist, dass es so stark zur Aktivierung der Kontrollmechanismen führen kann, dass die Chronifizierung nicht mehr in diesem Maße passieren kann und dass das Gedächtnis da nicht entsteht. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir gelernt haben in letzter Zeit.
Das war Gerhard Müller-Schwefe, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Pardon me, I'm moving anti-clockwise. Standing in the way of every rain my life shines. God steady has been eliminated. Ready to receive all I'm given. So be it love or hatred. Again I read the riddle of goodbyes. Softening the echo of sighs.
Die meisten von uns erinnern sich an zahlreiche Erlebnisse und Ereignisse. Ob an schöne, schreckliche oder lustige. Aber vieles, was wir erleben, speichern wir auch gar nicht ab. Unser Gehirn sucht aus. Es filtert sozusagen heraus, was es wert ist, einen Platz in unserem Gedächtnis zu bekommen. Und so ähnlich funktioniert auch das sogenannte kollektive Gedächtnis. Das gemeinsame Gedächtnis einer ganzen Gruppe oder einer ganzen Gesellschaft. Wissenschaftler versuchen, mehr darüber herauszufinden. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Soeben erreichen uns folgende Informationen und folgende Bilder. Aus dem World Trade Center in New York steigt dichter Rauch auf.
Very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
Der Terroranschlag vom 11. September 2001, bei dem Terroristen zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York lenkten und dabei mehr als 3000 Menschen töteten, ist zum Inbegriff für den Terror des 21. Jahrhunderts geworden und deshalb als Symbol fest im kollektiven Gedächtnis der westlichen Welt verankert. Fast alle erinnern sich daran, selbst wenn sie damals noch gar nicht geboren waren.
Das kollektive Gedächtnis ist eben ein Gedächtnis, das wir teilen, so wie wir die Sprache teilen, so wie wir die Sprache mit anderen gemeinsam haben, die dieselbe Sprache sprechen. Das gilt eben auch für das Gedächtnis, das ist das kollektive Gedächtnis.
Sagt der Wissenschaftler, der den Begriff des kollektiven Gedächtnisses mitgeprägt hat. Der Kulturwissenschaftler Jan Assmann von der Universität Heidelberg ist einer der Entdecker des Phänomens, dass Menschen nicht nur ein individuelles Gedächtnis haben, sondern sich auch gemeinsam erinnern. Wann genau von einem solchen kollektiven Gedächtnis gesprochen werden kann, erklärt der Sozialpsychologe Gerald Echterhoff von der Universität Münster.
Aus psychologischer Sicht ist es da jetzt zunächst mal so, dass kollektives Gedächtnis dann vorliegt, wenn mindestens zwei Personen bestimmte Erinnerungen teilen. Das nennt man dann zum Teil auch eher collected statt collective memory. Das ist aber so der aktuelle Stand in der Psychologie mit der weiteren Charakterisierung, dass diese Erinnerungen irgendwo eine gewisse Relevanz haben im Hinblick auf die Ziele und Identität der beteiligten Personen.
Durch Gespräche, den Austausch von Bildern, Filmen und Texten formen wir unser kollektives Gedächtnis. Was in diesem Gedächtnis abgespeichert wird, hängt von der Bedeutung ab, die das Ereignis für einen Großteil der Gruppe hat. Wenn es für das Selbstbild der Gruppe wichtig ist, dann vergisst sie es nicht. In Deutschland erinnern wir uns beispielsweise nicht nur an den 11. September 2001, sondern auch an den Mauerfall 1989 oder an die NS-Diktatur. Erfahrungen, die unser kollektives Selbstbild und damit auch unser Gedächtnis prägen. Auch wenn wir sie nicht selbst erlebt haben. Erinnerungen bilden nicht haarklein und objektiv ab, was genau wann passiert ist, sondern berichten darüber, wer wir gemeinsam sein wollen. Zum Beispiel eine Gesellschaft von Demokraten, die aus der Geschichte gelernt haben und Rassismus und Unterdrückung überwunden haben.
Bei den Erinnerungen geht man davon aus, dass das immer ein konstruktiver Prozess in der Gegenwart ist, der immer ein bestimmtes Ausmaß an Simulationen erfordert. Also ich muss das nochmal so simulieren, als wäre es gewesen. Und simulieren heißt immer auch, es ist natürlich nicht das echte selber, das Erlebnis. Sondern es ist immer in einer gewissen Weise verändert, verzerrt, verformt, auch an aktuelle Bedürfnisse zum Teil angepasst.
Das kollektive Gedächtnis ist dem individuellen Gedächtnis sehr ähnlich. Es erinnert sich, es vergisst, es betont, überspitzt und erfindet auch Einzelheiten dazu. Deshalb sind auch gemeinsame Erinnerungen also alles andere als objektiv und zuverlässig. Das zeigen neue Studien und Untersuchungen. Sie schönen, formen und akzentuieren die Gedanken an die Vergangenheit so, dass sie zur Gegenwart passen. Und genau das macht auch das kollektive Gedächtnis, erklärt die Literaturwissenschaftlerin Astrid Erl von der Universität Frankfurt, die die kollektiven Erinnerungen erforscht.
Die Grundfunktion von kollektivem Gedächtnis ist, kollektive Identität zu bilden. Sie können sich das genauso für das Individuum vorstellen. Nur wenn Sie sich an Ihre eigene Lebenserfahrung erinnern, haben Sie ein Gefühl von individueller Identität, haben Sie ein Gefühl von Kontinuität des Selbst oder des Ich über die Zeit hinweg. Und bei Gruppen ist das schon ganz genauso.
Der Mensch hat sich im Laufe der Evolution zu einem hochsozialen Wesen entwickelt, das auf das Zusammensein mit anderen Menschen in vielfältiger Weise angewiesen ist. Auch darum teilen die Mitglieder einer Gruppe gemeinsame Erinnerungen. Sie brauchen ein kollektives Gedächtnis, um überhaupt dauerhaft zusammenleben zu können, wie der Sozialpsychologe Gerald Echterhoff herausgefunden hat.
Wenn jeder immer nur mit seiner eigenen festen Wahrheit in Gespräche gehen würde, dann wäre das zum Teil auch hinderlich, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, um zu kooperieren, um miteinander bestimmte gemeinsame Einstellungen, Urteile, Projekte, Pläne zu entwickeln.
Gemeinsame, kollektive Erinnerungen schaffen dazu auch eine gemeinsame Realität. Ein psychologischer Prozess, den Echterhoff erforscht. Shared Reality wird diese gemeinsame Realität von Wissenschaftlern inzwischen genannt. Jede Gruppe versucht, eine solche gemeinsam zu erschaffen, wie neue Studien ergeben. Der Grund? Das kollektive Gedächtnis stärkt die Gruppenidentität. Die Kehrseite davon aber ist, dass das kollektive Gedächtnis auch genutzt werden kann, um andere auszugrenzen, um Unwahrheiten zu verbreiten. Manche Erinnerungen sind frei erfunden, denn auch das kollektive Gedächtnis ist, das zeigen alle neuen Studien, manipulierbar.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Um das menschliche Gedächtnis ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Schweinswale. Tiere, die in der Ostsee stark bedroht sind. Wissenschaftler haben eine Möglichkeit entwickelt, mit der sie sie schützen wollen. My sister is sore, she is pale. I sit and listen while she tells her tale. She says, the bus would not come, and I'm afraid I will fail. What a day, she says, but I say, here I am, here I am, oh, we'll make it happen. Take my hand, oh, we'll make this happen. Here I am, here I am, oh, we'll make it happen. Here I am, here I am. My mother just called, she's lonely. If she could, if she could only turn her sorrow into poetry, I would drink those holy poems. Schweinswale sehen so ähnlich aus wie Delfine. Darum wurden sie auch früher für eine Unterart der Delfine gehalten. Heute ist allerdings bekannt, dass sie eine andere Anatomie haben und eine ganz eigene Familie mit 7 Unterarten bilden. Eine davon lebt auch in der Ostsee, aber es werden immer weniger. Eine der größten Gefahren für diese Tiere sind die Netze von Fischern. Wenn sie sich darin verfangen, ertrinken sie, weil sie nicht mehr zum Atmen auftauchen können. Und das passiert nicht selten. Als sogenannter Beifang werden sie dann an Land gebracht oder an irgendeinem Strand angespült, was auch immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Meeresbiologen aus Kiel und Rostock wollen dem jetzt ein Ende setzen. Sie haben ein Ultraschallgerät entwickelt, das die Tiere vor den Fischernetzen warnen soll, und zwar in ihrer eigenen Sprache. Mit ganz bestimmten Klicklauten, die die Wale auch selbst von sich geben, wenn sie sich gegenseitig vor Gefahren warnen. Thomas Sambol hat sich das angehört.
So klingt es, wenn ein Schweinswal richtig sauer ist oder nicht will, dass ihm jemand zu dicht auf die Pelle rückt. Aber diesmal ist es kein Wal, sondern ein Gerät, das unter Wasser seine Warnsignale nachahmt.
Die Klicks sind bei 133 Kilohertz, sehr hochfrequent,
sagt Professor Boris Tschulik aus Heikendorf bei Kiel, der das neue Warngerät mitentwickelt hat und sich dafür die Ultraschallkommunikation der Schweinswale zunutze gemacht hat.
Unser Gehör, wenn es gut ist und wir noch jung sind, endet bei 20 Kilohertz. Also man kann sagen, das ist 6-mal höher als das Höchstmögliche, was der Mensch überhaupt hören kann. Also nicht mal Fledermäuse können 133 Kilohertz hören, zumindest die meisten nicht. Und das hört sich so ein bisschen an wie so eine Kettensäge. So.
Die Töne vom Typ Kettensäge sind künstliche Warnrufe von Schweinswalen. Dass sie dafür die richtige Wellenlänge getroffen haben, wissen die Meeresbiologen um Boris Tschulik von Experimenten in einer dänischen Forschungsstation. Die Alarmklicks werden von einem spindelförmigen Gerät ausgesendet, das knapp 20 cm lang ist und am Fischernetz befestigt wird. Ähnliche Apparaturen, sogenannte Pinger, gibt es schon seit über 20 Jahren. Die funken allerdings auf einer ganz anderen Frequenz und klingen damit mehr wie ein Müllwagen, der rückwärts fährt, was die Schweinswale auch ordentlich erschreckt und sie das Weite suchen lässt. Das ging in der Vergangenheit auch oft ganz schön ins Auge, erklärt Dr. Christian von Dorien vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock, der ebenfalls an der Entwicklung der neuen Warngeräte beteiligt war.
Die herkömmlichen Pinger sollen Schweinswale durch störende Geräusche, künstliche Geräusche von den Stellnetzen richtig fernhalten. Und da besteht das Risiko, dass dadurch die Schweinswale aus ihrem normalen Lebensraum vertrieben werden.
Aber nicht nur das. Die Schweinswale bekommen bei diesen Geräuschen offenbar so einen Schreck, dass bei ihnen dann sofort Funkstille herrscht, erklärt Boris Tschulik.
Sie betreiben keine Echoortung mehr oder jedenfalls viel weniger, als wenn solche Geräusche nicht abgegeben werden, weil sie sich natürlich keine Blöße geben wollen oder nicht einem potenziellen Räuber anzeigen wollen, wo sie sind. Also verstummen sie. Das hat dann aber wiederum zur Folge, dass sie wieder diese Netze nicht erkennen können, die sich jetzt möglicherweise in ihrem Weg befinden. Sie könnten dadurch in Netze gescheucht werden, die ein benachbarter Fischer aufgestellt hat, der solche Geräte nicht einsetzt.
Zwischenzeitlich hatten es Wissenschaftler auch mit Spezialnetzen probiert, deren Material die Ultraschallortung der Schweinswale reflektiert und so für die Tiere sichtbar wird. Nur, die Meeressäuger geben auch unter normalen Umständen nicht ununterbrochen ein Klicken per Ultraschall von sich.
Dann können sie also so ein Netz auch nicht wahrnehmen.
Also müsse die Echoortung der Schweinswale irgendwie angeregt werden, schlussfolgerten die Wissenschaftler und entwickelten den Ultraschallsender PAL, der die Warnrufe der Tiere imitiert. PAL ist eine englische Abkürzung für Schweinswalalarm, erklärt Christian von Dorien.
Die Idee der neu entwickelten PAL ist es, die Schweinswale regelrecht auf die Netze aufmerksam zu machen, sodass sie selbst wahrnehmen können. Und natürlich besteht das Risiko oder bestand das Risiko, dass sie dann zu nah erst recht an die Netze heranschwimmen, weil sie sie neugierig untersuchen wollen. Deswegen wurden aber eben Vorstudien durchgeführt, um genau das Signal herauszufinden, was die Schweinswale zwar aufmerksam macht, so zum Beispiel dadurch, dass sie mehr Klicklaute aussenden, aber sie trotzdem noch weit genug vom Netz fernhält, sodass die Gefahr gering ist, dass sie sich darin verfangen.
Offenbar haben die Wissenschaftler also genau den richtigen Ton gefunden. Tatsächlich halten die Wale einen Sicherheitsabstand von etwa 20 Metern zu den Netzen ein und sie verstummen dabei auch nicht vor Angst, sondern klicken, was das Zeug hält. Boris Tschulik.
Das heißt, durch mehr Klicks gibt es mehr, wenn man so will, Blitzlichtaufnahmen der Umgebung. Und wir haben auch festgestellt, dass die sich aktiv umschauen. Das heißt, die blitzen nicht nur in eine Richtung, also auf das Gerät hin, sondern die schauen sich in alle Richtungen um. Wo ist denn dieser Artgenosse, der mich hier warnt? Und dadurch, dass sie sich umschauen, entdecken sie natürlich dann in der Fischerei das Netz auch an Stellen, wo das Warngerät sich gar nicht befindet. Und genau diesen Effekt wollten wir erreichen.
Den Härtetest hat das neue Warngerät bereits hinter sich. Seit rund 2 Jahren wird PAL von deutschen und dänischen Fischern in der westlichen Ostsee erprobt. Das Ergebnis ist beeindruckend, so Christian von Dorien vom Thünen-Institut für Ostseefischerei.
Sie wurden ganz regulär während des Fangbetriebes in den Netzen eingesetzt. Es wurde keine besondere Rücksicht darauf genommen, dass da empfindliche Geräte in den Netzen sind oder so. Und in dieser Zeit haben sich die Geräte sehr gut bewährt, denn durch den Einsatz der PAL konnte bei den Fischern der Beifang von Schweinswalen um über 80% reduziert werden. Und diese Zahlen sind auch statistisch sicher.
Sobald das neue Warngerät zum Schutz der Schweinswale auf den Markt kommen wird, soll es rund 100 Euro kosten. Damit wäre es billiger als herkömmliche Pinger. Möglicherweise gibt es für die Fischer dafür auch Geld vom Umweltministerium in Kiel. Dort haben die Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse vor kurzem vorgestellt. Das wollen sie auch im Mai auf einer großen Schweinswalkonferenz im dänischen Mittelfart machen. Dann könnten die Beifangquoten in der Ostsee vielleicht schon bald drastisch gesenkt und die bedrohten Meeressäuger besser geschützt werden. Ganz einfach durch das Nachahmen der Warnsignale ihrer Artgenossen.
Mit den Walen zu ihrem Schutz kommunizieren. Thomas Sambol berichtete.
Surprised. My left eye looks more deeply, is very wise. For don't know twin sisters, every word is shared, focusing long distance, no tears are shed. Maybe you don't want to get focused.
Seit 50 Jahren liegt unter dem Eis in Grönland ein Stützpunkt des US-Militärs begraben und mit ihm zahlreiche Abfälle, die man dort einfach zurückließ. Eigentlich wurde dort vor allem Polarforschung betrieben, aber im Kalten Krieg auch getestet, ob sich Abschussrampen für Atomraketen unter der Eisoberfläche errichten lassen. Als die Vereinigten Staaten den Stützpunkt nach wenigen Jahren wieder aufgaben, wurde alles einfach im Eis zurückgelassen. Was sich in der Zukunft als Problem erweisen könnte, sagen Wissenschaftler. Denn der Klimawandel könnte dazu führen, dass neben all den Geräten auch viele Schadstoffe durch das Auftauen des Eises freigelegt werden, die dem Ökosystem extrem schaden würden. Annette Eversberg mit Details.
On the top of the world. Am Ende der Welt liegt eine Stadt vergraben im Eis. Um dem Drang des Menschen zu folgen, die Arktis zu erforschen, hat die Armee der Vereinigten Staaten eine einzigartige Forschungsstation errichtet.
Ihr Name Camp Century, ihr Standort im nordwestlichen Teil Grönlands, nicht weit vom Nordpol entfernt. Mit dem Demonstrationsfilm und unter dem Stichwort Forschung und Entwicklung wandte sich die US Army in den 50er Jahren an die Öffentlichkeit. Die Forschungsstation Camp Century, die in dieser Zeit entstand, war nicht irgendein Stützpunkt. In seinen Ausmaßen war er gigantisch und der Glaube an das technisch Machbare war unendlich. Ein ganzes Tunnelsystem wurde viele Meter tief in den Schnee getrieben, mit der Vorstellung, dass das Eis ewig halten würde.
Der ganze Stützpunkt hat etwa einen halben Quadratkilometer Fläche eingenommen. Das ganze Tunnelsystem war mehrere hundert Meter lang. Das Ganze befindet sich in den obersten 10, 15 Metern und das ist noch oberhalb des eigentlichen Gletschereises. Das Gletschereis selber, das beginnt an der Stelle, wo das Camp sich befunden hat, erst in etwa grob 60, 70 Meter Tiefe.
Horst Machgut vom Geografischen Institut der Universität Zürich gehört zu den Forschern, die weltweit die Eisschichten und die Veränderungen beobachten. Noch ist Camp Century auch nach 50 Jahren tief unter Schnee und Eis vergraben. Aber ob das in Zeiten des Klimawandels auch zukünftig so bleibt, das haben er und seine kanadischen Kollegen im Rahmen einer Studie untersucht. Denn vergraben sind auch die gesamten Installationen des Camps, die mit großem Aufwand auf dem grönländischen Eis errichtet worden waren. mit Hilfe großer Bulldozer, wie im Demonstrationsfilm der US Army geschildert wird.
Wir brachten alles dorthin. Baumaterialien, Stahlträger, vorgefertigte Häuser, Holz, Lebensmittel und sogar Eiscreme. Alles zusammen mehr als 6.000 Tonnen in der Zeit, in der Camp Century gebaut wurde.
Der Stützpunkt ist wie eine Stadt unter dem Eis. Außerdem gab es darin ein mobiles Atomkraftwerk, das lieferte die Energie für die Stadt im Eis. Sie war für 200 Menschen ausgelegt und beherbergte in dem Tunnelsystem eben auch Atomwaffen. In Zeiten des Kalten Krieges war Russland das mögliche Ziel der Waffen und vom Stützpunkt aus schnell zu erreichen. Doch das Tunnelsystem im Eis hat sich nicht bewährt. Was man damals noch nicht wusste, der Eisschild war in Bewegung, die Tunnel wurden zerdrückt. Als die Amerikaner den Stützpunkt 1967 aufgaben, blieben nicht nur die Installationen zurück, sondern auch die Abfälle der vielen Menschen, die in der Stadt gewohnt und gearbeitet hatten, erläutert Horst Machtgut von der Universität Zürich.
Das heißt, jeglicher Müll, der produziert wurde während diesen insgesamt 7 Jahren, dass das Camp Bestand hatte, befindet sich nach wie vor im Eis.
Essensabfälle, Abwässer, ganze 24 Millionen Liter, etwa 200.000 Liter Dieseltreibstoff, der möglicherweise noch immer flüssig ist, aber auch radioaktive Abwässer. Nur das Kraftwerk selbst wurde entfernt, weiß William Colgan, Klimaforscher an der kanadischen York University.
Die Amerikaner glaubten, dass es fortwährend schneien würde und die Abfälle für immer unter der Schneedecke, die immer dichter wird, verborgen blieben.
Doch die Klimasimulationen von Horst Machtgut und seinen Kollegen zeigen etwas anderes.
Die extremeren Simulationen, muss man hier dazu sagen, sagen aus, dass circa um das Jahr 2090 herum, in diesem Bereich, wo sich das Camp befindet, pro Jahr mehr Schnee schmilzt, als während des Winters fällt. Sobald dieser Prozess einsetzt, sobald die Schmelze dominiert, werden die Überreste des Camps natürlich nicht weiter tiefer in das Eisschild einsinken, sondern werden allmählich wieder an die Oberfläche kommen.
Damit werden auch die Schadstoffe aktiviert, die jetzt im Eis eingeschlossen sind.
Vor allem zu erwähnen sind die radioaktiven Abfälle, also das Kühlwasser, obwohl wir nicht genau wissen, welche Isotope sich da drinnen befinden. Vermutlich sind das kurzlebige Isotope. Dann weiter zu erwähnen ist eben der Diesel. Und vielleicht von größter Bedeutung sind diese PCBs, das sind krebserregende Substanzen, die damals sehr weit verbreitet waren in technischen Anwendungen und Farben.
Mit der Wärme, so vermutet man, werden mehr Risse im Grönlandeis und in der etwa 35 Meter dicken Schicht über dem Stützpunkt entstehen. Kanäle im Eis können sich bilden. Durch sie kann das Schmelzwasser auch die Abfälle und die Schadstoffe des Stützpunkts erreichen.
Durch das Schmelzwasser werden sie in die Ozeane gespült. In den Ozeanen werden sie sich anreichern in der Nahrungskette, Fischen und Robben zum Beispiel.
Letztendlich werden die Schadstoffe auch die Menschen erreichen, denn die Grönländer leben vor allem von Fischen und Robben. Während man bei etwa 63 Arktis-Stützpunkten der Amerikaner PCBs und andere Schadstoffe entfernt hat, ist das im Fall von Camp Century und 5 weiteren Stützpunkten im näheren Umfeld nie geschehen. Eine Klimaerwärmung kann also zu riesigen Umweltschäden führen. Aber auch eine schnelle Beseitigung von Stützpunkten wie Camp Century kann aus der Sicht des Wissenschaftlers Horst Machtgut ein Problem werden.
Und wenn man jetzt einfach dorthin gehen würde und anfangen würde, das Ganze auszugraben, dann muss man sich die Frage stellen, ob man dabei nicht größere Umweltschäden anrichtet, als das ganze Camp aktuell bedeutet. Man müsste schauen, wie es aussieht mit der Schmelze, in welchem Ausmaß die stattfindet, sodass man dann reagieren kann, wenn die Schmelze wirklich sehr stark wird. Und was man auch machen sollte, eben in die eigentlichen Schadstoffe versuchen hineinzubohren, Proben zu nehmen und diese Proben zu untersuchen.
Die Klimaforscher haben aufgedeckt, welche Risiken bestehen. Die Grönländer verlangen von den Verantwortlichen, den USA und der ehemaligen Kolonialmacht Dänemark, dass sie endlich die Verantwortung übernehmen und weitere Umweltschäden verhindern.
Gefährliche Altlasten unter dem Eis in Grönland. Das war ein Beitrag von Annette Eversberg.
So did you think what's best is past? Did you forget what you've missed? The time has come to reconcile. Tell her if you can, please. Is yours.
Notizen aus der Wissenschaft.
In der kommenden Woche nimmt die Erdbeben-Taskforce des Geoforschungsinstitutes Potsdam wieder ihre Arbeit auf. Diesmal in Neuseeland. Die Wissenschaftler wollen dort Untersuchungen zum verheerenden Erdbeben vom November vergangenen Jahres vornehmen. Die Taskforce arbeitete bereits vor 3 Jahren in Chile und vorletztes Jahr in Nepal an verschiedenen Messungen. Ziel ist, weitere Erkenntnisse zu diesen und anderen starken Erdbeben zu gewinnen. Die Tianzhu 1 ist fertig. China hat den Bau seines ersten eigenen Frachtraumschiffes abgeschlossen, berichtete am Dienstag Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Mit der Fertigstellung des Frachters will das Land einen wichtigen Schritt für den Bau einer eigenen Raumstation machen. Denn die soll in etwa 5 Jahren fertig sein. Sollte die ISS, die Internationale Raumstation, 2024 ihren Dienst einstellen, wäre China dann die einzige Nation mit einem permanenten Außenposten im All. Radioaktiv strahlende Wildschweine. Es gibt sie mehr als 30 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl immer noch. Wissenschaftler haben viele dieser Tiere in Tschechien gefunden. Knapp die Hälfte aller Proben von erlegten Tieren aus dem Südwesten des Landes überschreiten den Grenzwert der zulässigen Cäsiumbelastung, sagte der Leiter der staatlichen Veterinärbehörde. Eine britische Forschungsstation in der Antarktis muss wegen des Klimawandels umziehen. 2 in der Umgebung der Einrichtung entdeckte Risse im Eis deuteten darauf hin, dass das Eis unter der Station abbrechen könnte, erklärten die Forscher am Anfang der Woche. 16 Bewohner, die eigentlich den Polarwinter auf der Station verbringen sollten, würden nun umgesiedelt. Die Station besteht aus Wohn- und Arbeitsmodulen, die auf Stelzen stehen. 7 der 8 Module wurden wegen der Risse im Eis bereits per Traktor 23 Kilometer landeinwärts gezogen. Auf der Station wurde bisher viel zur Klimaforschung beigetragen. Von dort aus angestellte Ozonmessungen führten zum Beispiel 1985 zur Entdeckung des Ozonlochs.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Fritsche.
Tell me, is it possible to lose what always will be mine? Learn a melody and leave it mute until the rest of time. Tell me, is it possible to sleep during awakening? Understand the rule, but not to think. I would like to hide into the white, into the brightest light. Lock myself into a lonely song. You all can sing my heart. Tell me, is it possible to love without wanting to please? Do I play a role when I'm at ease?
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wie egoistisch sind Menschen, wenn sie sich in einer Gruppe befinden? Und was führt dazu? Oder auch zum Gegenteil? Wirtschaftswissenschaftler in München wollen das genauer untersuchen. Dafür schicken sie Menschen zum Spielen ins Labor. Wie das genau funktioniert, hat sich Johannes Rostäuscher angesehen. Er hat sich als Proband zur Verfügung gestellt und sein eigenes Sozialverhalten getestet. Und das in einem Spiel, das sehr still ablief.
Man sitzt hier vor diesem weißen Schirm, links und rechts, die Trennwände. Alle sind leise, alle sind konzentriert und überlegen, wie sie sich gegenseitig schaden oder nützen können.
Ich darf ausnahmsweise ein bisschen vor mich hinmurmeln, sonst sind alle still. Weiter geht's.
Vereinfacht gesagt, jetzt bei diesem wirtschaftspsychologischen Experiment, wo ich das Versuchskaninchen bin, geht es darum herauszufinden, wer wie viel in eine gemeinsame Kasse einzahlt, wenn eigentlich alle profitieren. Irgendwas zwischen 0 und 20 Euro kann man einzahlen. Und das Trickreiche ist aber, wenn alle viel einzahlen, kriegen auch alle einigermaßen viel raus. Beispiel, jeder zahlt 20, kriegt am Ende jeder 32 Punkte zurück. Zahlen aber von der Vierergruppe jetzt nur 3 viel ein und einer wenig oder gar nichts, dann kassiert der am allermeisten. Der bekommt dann zum Beispiel 44 raus. Funktioniert aber nur, wenn es nicht alle machen, sondern eben nur einer.
Teil 1 ist beendet. Und meine Rendite hat sich von Mal zu Mal verringert, obwohl ich jedes Mal voll investiert habe.
Die Entscheidungssituation in Teil 2 ist ähnlich der Situation in Teil 1. Der einzige Unterschied zu Teil 1 besteht darin, dass Sie und die anderen Teilnehmer im Teil 2 am Ende jeder Periode nun die Möglichkeit haben, anderen Teilnehmern einen Punkteabzug zuzuweisen. Wenn Sie einem anderen Teilnehmer einen Abzugspunkt zuweisen, wird Ihrem Gesamteinkommen ein Punkt abgezogen
und das Gesamteinkommen des anderen Teilnehmers wird um 3 Punkte reduziert.
Der Leiter von dem Versuch ist Martin Kocher. Er ist Professor für Verhaltensökonomik und experimentelle Wirtschaftsforschung. Und wir sind hier seine Forschungsobjekte. Und es geht schon wieder weiter. Jetzt wird mir gezeigt, wer der Bösewicht ist. Gruppenteilnehmer 1 hat nur 12 beigetragen. Ich 20, noch einer 20, ein weiterer 19. Soll man jetzt den mit den 12 Punkten bestrafen? Der hat am meisten profitiert, hat am wenigsten riskiert. Ein bisschen Strafe wäre schon nicht schlecht für ihn. 1 Punkt Strafe. Ah, das ist wirklich fies. Vielleicht werde ich fürs dauernde Murmeln bestraft. Deswegen geht mein Gesamteinkommen runter. Jetzt kommt Simeon Schuli, er ist ebenfalls Professor für Verhaltensökonomik und er ruft uns zur Auszahlung. Man kriegt nämlich echtes Geld für seine Punkte. Ein bisschen Heiterkeit kommt jetzt auf in dieser konzentrierten Atmosphäre. Jeder freut sich aufs Geld.
Dann die Nummer 24.
Wer bei unserem Experiment jetzt wie viel verdient hat, ist natürlich streng vertraulich. Ausnahmsweise darf ich aber jetzt trotzdem einen der Ausbezahlten kurz befragen. Was überwiegt jetzt da bei diesem Experiment? Taktisch darüber nachzudenken, wie hole ich am meisten Kohle raus am Ende? Oder wir sitzen ja schließlich alle in einem Boot und Experimentierraum. Wie ist es am schönsten für alle? Wir sind ja auch irgendwie ähnlich.
Aber ich denke, durch das alle anonym sind, überwiegt dann schon der Anreiz, dass man eben seinen eigenen Profit maximiert. Also das Wohl der Gruppe, war zumindest bei mir so, liegt mir dann nicht wirklich am Herzen, sondern ich will eben mit möglichst viel Geld nach Hause gehen.
Super, ich danke sehr. Und geht zu Simeon Schudi, er hat jetzt die Ergebnisse am Schirm. Heute war das Ergebnis ja dann doch, der Egoist hat am meisten rausgeholt. Stimmt sie das traurig?
Also ich sehe es weniger emotional, es stimmt mich nicht traurig, weil das ist eben genau das typische Problem in einem sozialen Dilemma, dass jeder Einzelne individuell eben gerade den Anreiz hat, sich egoistisch zu verhalten. Aber der Clou ist ja eben wirklich, dass wenn man es schaffen kann, Kooperation in der Gruppe aufrechtzuerhalten, dass es, glaube ich, insgesamt allen besser geht. Klar, der Egoist verdient hier mehr, aber ich glaube, wenn man in der Gruppe war, die kooperativ war, hat man insgesamt ein besseres Gefühl auch mitgenommen mit dem Geld, das man verdient hat, als wenn man einfach aus dem Experiment rausgeht und sagt, ich habe jetzt heute viel Geld verdient und andere haben dafür draufgezahlt.
Gibt es so ein Langzeitexperiment, wo man dann wirklich sagen könnte, diese Kooperationsbereitschaft, die höhere, setzt sich langfristig durch?
Also es gibt Experimente, wo das über 50 Perioden hinausgeht. Was man da zunächst mal zeigen kann, ist, dass eben, wenn es diese Strafe gibt, dass die Strafe quasi effizient ist im Sinne von, sie schafft es, die Kooperation herzustellen und sie muss gar nicht mehr eingesetzt werden. Also was wir brauchen, ist quasi so ein Damoklesschwert, das da hängt, aber das nicht genutzt wird. Und das kann die Kooperation erhalten. Dass die Leute langfristig alle kooperieren, das sieht man eigentlich weniger.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Johannes Rostäuscher. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam heute von Veronika Horcher und Balint Gemant. Die CD heißt Tell Her. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.